Willkommen zum Podcast Wissen erinnern. Mein Name ist Frank Schweitzer und wir sind mitten in der Staffel Sapientia, der Weg zur Weisheit. Wir haben uns bereits mit der Frage beschäftigt, ob man Weisheit akkumulieren kann. Wenn das stimmt, dann kann der eine weiser sein als der andere. Das haben wir in Anlehnung an Erich Fromm als Position des Habens bezeichnet. Die Gegenposition ist die Position des Seins, die besagt, dass Weisheit eine sogenannte intensive Größe ist, also eine Eigenschaft. Wer sich nicht auf eine dieser Positionen festlegen will, der kann immer noch behaupten, dass Weisheit sich einfach nicht vergleichen lässt. Es gibt nicht die Weisheit, sondern es gibt verschiedene Weisheiten. Damit kommen wir dem philosophischen Diskurs näher, wo eben unterschiedliche Weisheitsformen diskutiert werden. Aristoteles, den wir schon erwähnt haben, unterscheidet zum Beispiel bei der Weisheit die Phronesis, also die praktische Klugheit, von der Sophia, der eher theoretischen Erkenntnis. Was im ersten Augenblick aussieht wie eine Klärung der Begriffe, wird schnell zu einem Mittel, jedem seine eigene persönliche Weisheit zuzugestehen. Wir kennen das von einem anderen Begriff, Intelligenz. Damit wurden ursprünglich bestimmte kognitive Fähigkeiten bezeichnet, die man mit Hilfe von Intelligenztests messen kann. Heute sprechen wir stattdessen auch von emotionaler Intelligenz, von sozialer Intelligenz, von praktischer Intelligenz und so weiter. Bei der Weisheit hat eine ähnliche inflationäre Entwicklung stattgefunden. Aber nicht erst seit heute, sondern bereits im antiken Griechenland zu den Zeiten des Sokrates, also etwa 450 vor Christus. Damals gab es die philosophische Richtung der Sophisten, die den Begriff der Weisheit, der Sophia, schon im Namen tragen. Ob man echte Weise wirklich als Sophisten bezeichnet hat, ist nicht ganz klar. Platon jedenfalls verwahrte sich dagegen, als Sophist bezeichnet zu werden und musste auch seinen Mentor Sokrates dagegen in Schutz nehmen. Was war so anrüchig an diesem Begriff? Man unterstellte diesen Leuten, dass es ihnen gar nicht um die Weisheit ginge, sondern um das Geldverdienen. Das war für richtige Philosophen verpönt. Platon und andere Gelehrte entstammten wohlhabenden, zum Teil auch aristokratischen Familien. Sophisten waren im Grunde Lebensberater, die junge Männer in allgemeiner Bildung, vor allem aber in der Rhetorik unterwiesen. Was muss ich mindestens wissen, damit andere mich für gebildet halten? Wie stelle ich ein eigennütziges Argument so dar, dass es den anderen als Wahrheit einleuchtet? Man kann das Aufkommen der Sophisten verstehen als eine Reaktion auf Verunsicherung. Ähnlich wie heute waren religiöse Bindungen damals schwach. Absolute Gewissheiten existierten nicht mehr. Was genau die Wahrheit ist, war nicht mehr zu ermitteln. Da kommt der Sophist gerade recht, der einem wie ein Guru eine Scheinweisheit vorgaukelt, die man gegen Geld erwerben kann. Im Kirchners Wörterbuch der philosophischen Grundbegriffe von 1907 heißt es:
Sophistik ist nach Aristoteles die Philosophie des Scheines, das heißt die Kunst, durch falsche Dialektik das Wahre mit dem Falschen zu verwirren und durch Disputieren, Widerspruch und Schönschwatzen Beifall und Reichtum zu erwerben.
Ich erwähne diesen kulturgeschichtlichen Hintergrund so ausführlich, weil es heute um den Mann geht, der dieser ganzen Epoche seinen Stempel aufgedrückt hat, Sokrates. Dieser hat sich selbst nicht als Sophist, sondern als Philosoph bezeichnet, also als Freund der Weisheit. Über ihn gibt es diese kleine Anekdote. Das Orakel von Delphi wurde gefragt, wer der weiseste Grieche wäre. Die Antwort: Sokrates. Als Begründung wird der Satz von Sokrates angeführt: Ich weiß, dass ich nichts weiß. Zeit, die Geschichte richtig zu stellen. Ich weiß, dass ich nichts weiß, ist eigentlich ein logischer Widerspruch. Wenn ich nichts weiß, dann kann ich auch nicht wissen, dass ich nichts weiß. Aber damit befassen wir uns in einer Extra-Folge. Die Geschichte mit dem Orakel von Delphi steht in Platons Schrift, die Apologie des Sokrates. Es geht dort um die Verteidigung des Sokrates anlässlich seines Gerichtsprozesses, bei dem er zum Tode verurteilt wird. Platons Schrift besteht aus 3 Verteidigungsreden, die Sokrates selbst hält. Die 3 Reden des Sokrates vor dem Volksgericht in Athen hat es sicher gegeben. Platon war auch anwesend. Trotzdem wird Platons Schrift heute nicht als historisches Dokument, sondern als eine literarische Bearbeitung des Geschehens angesehen. Der Besuch beim Orakel von Delphi wird von dem fiktiven Sokrates in seiner ersten Rede erzählt. Die Frage an das Orakel lautete jedoch nicht, wer ist der weiseste Grieche, sondern gibt es jemanden, der weiser ist als Sokrates? Die Antwort war nein, und eine Begründung wurde auch nicht gegeben. Sokrates zeigt sich nach diesem für ihn positiven Orakelspruch erst einmal bescheiden. Er sagt in seiner Verteidigungsrede etwas zugespitzt formuliert: Wie kann das sein, dass niemand weiser ist als ich? Ich bin mir doch bewusst, dass ich weder im Großen noch im Kleinen weise bin. Mit dieser vorgeblichen Bescheidenheit geht Sokrates los und befragt der Reihe nach weise Männer in Athen. Er fragt nicht: Wisst ihr vielleicht, wieso ich so weise bin? Nein, er fragt: Könnt ihr mir sagen, wieso ihr so weise seid? Ich hoffe, Sie bemerken den rhetorischen Schachzug. Sokrates argumentiert: Wenn ich erfahre, woraus denn Ihre Weisheit bestünde, dann kann ich sie mit der meinigen vergleichen. Hier ein Zitat aus Platons Apologie.
Beim Weggehen aber sagte ich zu mir: Verglichen mit diesem Menschen bin ich doch weiser. Wahrscheinlich weiß ja keiner von uns beiden etwas Rechtes. Aber dieser glaubt, etwas zu wissen, obwohl er es nicht weiß. Ich dagegen weiß zwar auch nichts, glaube aber auch nicht, etwas zu wissen. Um diesen kleinen Unterschied bin ich also offenbar weiser, dass ich eben das, was ich nicht weiß, auch nicht zu wissen glaube.
In dem Maße, wie der fiktive Sokrates herausfindet, dass er von allen der Weiseste ist, macht er sich immer mehr Feinde. Und zwar nicht, weil er die anderen als dumm entlarvt, sondern wegen seiner systematischen Methode, sie dumm aussehen zu lassen. Sokrates beginnt mit einer harmlosen Frage. Zum Beispiel fragt er 2 berühmte Feldherren: Was ist Tapferkeit? Die Details können Sie in Platons Dialog Laches nachlesen. Der Grund für diese Frage sind 2 Athener Väter, die wünschen, dass ihre Söhne die Tugend der Tapferkeit erlangen. Aber sie sind unsicher, was man dazu lernen müsse. Im Kern geht es also um die Erziehung der Jugend. Dazu muss man erst einmal herausfinden, was denn Tapferkeit sein soll. Der eine Feldherr sagt: Tapferkeit zeigt sich, indem man in der Schlacht auf seinem Posten ausharrt und nicht wegrennt. Darauf sagt Sokrates: Es gibt doch auch Situationen, in denen Beweglichkeit besser ist als Beharrlichkeit. Und außerdem, wer tapfer sein Schicksal erträgt, zeigt doch auch eine Art von Tapferkeit. Daraufhin erwidert der Feldherr Punkt, 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 während Sokrates einwendet Punkt, Punkt, Punkt. Am Ende muss der Feldherr zugeben, dass er bei dieser Art der Gesprächsführung in eine Sackgasse geraten ist. Dann sagt Sokrates gönnerhaft: Nicht aufgeben, tapfer weiter untersuchen. Danach kommt der 2. Feldherr dran. Der hat ganz andere Vorstellungen von Tapferkeit, die nicht nur Sokrates, sondern auch den 1. Feldherren zum Widerspruch bringen. Am Ende liegen sich die beiden Feldherren in den Haaren. Während Sokrates feststellt, selbst 2 Feldherren, die sich der Tugend der Tapferkeit rühmen, haben keine Ahnung, was Tapferkeit ist. Ich habe zwar auch keine Ahnung, aber ich habe immerhin nicht behauptet, irgendwas über Tapferkeit zu wissen. Die beiden Väter allerdings sind begeistert von der Art und Weise, wie Sokrates die beiden Feldherren vorgeführt hat, und vertrauen ihre minderjährigen Söhne der Erziehung des Sokrates an. Ich denke, jetzt wissen Sie genau, warum Sokrates der weiseste aller Griechen war. Ich gebe zu, dass ich die ganze Geschichte etwas tendenziös geschildert habe. Deshalb schauen wir mal auf den Kern, also auf die Methode, im Rahmen eines philosophischen Dialogs die Wahrheit oder das Wesen einer Sache zum Vorschein zu bringen. Das heißt, die Erkenntnis ist nicht von vornherein da, sondern sie wird in einem mühevollen Prozess geboren und ans Licht gebracht. Dieser Vergleich mit dem Geburtsprozess kommt nicht von ungefähr. Die Mutter des Sokrates war von Beruf Hebamme. Die sokratische Methode wird als Mäeutik bezeichnet, zu Deutsch Hebammenkunst. Sokrates sah sich selbst als Geburtshelfer, der mit seinen ewigen Nachfragen die Wahrheit, die im Menschen steckt, herausholt. Nicht ohne Grund hat die Mäeutik als Methode im Coaching und in der Psychotherapie Anwendung gefunden. Wir entnehmen daraus, dass die Weisheit des Sokrates sich hier auf einen ganz bestimmten Bereich bezieht, nämlich auf das praktische Leben. Das hat eine Reihe von Konsequenzen, die wir betrachten wollen. Erstens, Irritation. Das Ziel des sokratischen Dialogs ist es, das Gegenüber ratlos zu machen, damit vorgefertigte Gewissheiten erst einmal zerstört werden. Das geschieht nicht in einem linearen Ablauf, sondern in sich wiederholenden Zyklen von Fragen und Annäherungen, bis eine Erkenntnis gereift ist. Zweitens, Konvergenz. Die Methode nimmt an, dass ein solcher Dialog am Ende in eine Art von Konsens mündet. Entweder wir einigen uns auf eine Erkenntnis oder wir geben zu, dass wir keine Ahnung haben. Dann hat dieses Verfahren wenigstens irgendetwas bewirkt. In unserer Zeit wissen wir bereits, dass das häufigste Ergebnis stattdessen eine Polarisierung der Meinung darstellt. Das heißt, die Methode, die Meinung des Gegenüber in Frage zu stellen, zum Beispiel in der Parlamentsdebatte, führt nicht zur Einsicht, sondern bewirkt genau das Gegenteil. Drittens, Existenz. Der Vergleich mit dem Geburtsprozess setzt voraus, dass da drinnen etwas Gutes existiert, die Wahrheit, die Erkenntnis. Aber sie muss erst reifen und dann geboren werden. Einen solchen Optimismus teilen wir heute nicht mehr. Natürlich kann da irgendetwas im Inneren sein, aber ob das dann den Anspruch einer allgemeinen Erkenntnis gerecht wird, sei dahingestellt. Viertens, Relativität. Der Erkenntnis, nichts zu wissen, wird hier ein hoher Rang zugewiesen. In der Praxis wird das nicht akzeptiert. Stellen Sie sich einen Expertenrat vor, der laufend betont, dass er auch nicht genau weiß, wie alles zusammenhängt und dass es noch weitere Diskussionen bedarf. Inwieweit die Weisheit des Sokrates heute noch attraktiv ist, weiß ich nicht. Karl Friedrich von Weizsäcker hat Philosophie mal als Weiterfragen bezeichnet. Aber die Methode, alles in Frage zu stellen, reicht uns heute nicht mehr. Die ganzen inneren Wahrheiten interessieren uns weniger als die äußeren Wahrheiten oder Unwahrheiten, die vom Menschen erkannt werden können. Der fiktive Sokrates aus Platons Apologie rechnet es sich als Verdienst an, die Inkompetenz seiner Gesprächspartner entlarvt zu haben. Diese sokratische Methode hat er seinen Schülern vermittelt, die dann angefangen hätten, die Inkompetenz anderer Leute anzuprangern. Das habe den Zorn gegen seine Person vergrößert, weshalb er jetzt als Verführer der Jugend angeklagt wäre. Wenn das Volksgericht ihn jetzt zum Tode verurteile, werde es schwer sein, einen Ersatz für ihn zu finden. Er vergleicht sich mit einer hartnäckigen Fliege, die fortwährend ein edles Pferd reizt. Wir wollen die Weisheit des Sokrates nicht in Frage stellen. Aber vielleicht hatte das Orakel von Delphi mehr Recht, als wir meinen. Wenn es auf die Frage, gibt es jemanden, der weiser ist als Sokrates, mit Nein antwortet, dann kann das auch bedeuten, dass Weisheit keine Quantität ist, die mit mehr oder weniger bezeichnet wird. Es könnte bedeuten, dass Weisheit ein Sein ist, kein Haben. In der nächsten Woche setzen wir das Thema fort. Seien Sie dabei immer mittwochs, immer 15 Minuten oder jederzeit auf der Podcast-Homepage.